Der Mai ist ein weihevoller Monat. Junge Menschen verabschieden sich von ihrer Kindheit und werden in einem feierlichen Akt in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. In den Kirchen werden sie gefirmt oder konfirmiert. In weltlichen Milieus erhalten sie die Jugendweihe, eine Tradition, die den Untergang der DDR überlebt hat. Übergangsrituale in der westlichen Welt. Hören Sie ein Feature von Regina Voss.
Der Einzugsmoment, der war cool. Und als wir zusammen reingegangen sind und halt links und rechts diese Eltern, Menschen, Massen so.
Wie man so gesegnet wird und nur so diesen schwarzen Mantel eigentlich vor sich sieht.
Dass es so am Anfang so eine ganz große Spannung da war, als wir so in diesem Kreis standen. Und das ist so ganz spannend und aufregend, auch irgendwie so, nicht heilig, aber so was Würdevolles irgendwie hatte. Was dann immer gelöster wurde und immer fröhlicher und am Ende sind wir halt wirklich rüber getanzt über die Glut.
Meine Mutter, die ist in Tränen ausgebrochen, hat sie mir erzählt. Und auch bei meiner Schwester vorhin habe ich sie weinen gesehen. Ja, für die ist es, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Die hat das gleiche Gefühl wie man selbst. Ja, jetzt wird sie erwachsen.
Zum Beispiel Lukas, Anna, Maud und Merle. Junge Männer, junge Frauen aus Berlin, Qualitz, Heringsdorf, München. Sie alle haben den Übergang von der Kindheit ins erwachsene Leben gefeiert.
Jugendweihe, Konfirmation, Firmung und jetzt auch neue freie Varianten sind natürlich aus dem hervorgegangen, was eine anthropologische Konstante ist, dieses Gestalten des Übergangs von der Kindheit ins Erwachsensein. Das ist nicht der einzige wichtige Übergang im Leben, aber dieser Übergang von der Kindheit ins Erwachsensein ist irgendwie der prominenteste.
In allen Kulturen, in allen Zeiten, sagt die Religionswissenschaftlerin Angelika Benedikta-Hirsch, gab und gibt es Übergangsrituale, die den Wechsel von einem Lebensabschnitt in den nächsten begleiten. Neben dem Übergang vom Kind zum Erwachsenen geht es auch um Geburt, den Einstieg ins Berufsleben, das Schließen von Ehen und Lebenspartnerschaften und den Tod. Rituale gestalten diese markanten Übergänge. Sie werden aus dem Alltäglichen herausgehoben und zu Momenten verdichtet, die sich tief in die Erinnerung einschreiben und damit den Lebensweg der Menschen strukturieren. Diese einschneidenden Momente mit anderen zu teilen und zu feiern und der im Mittelpunkt stehenden Person eine Rolle bewusst und öffentlich zuzuweisen, auch das gehört zu einem Übergangsritual. Doch auch wenn die einzelnen Übergangsrituale sehr unterschiedlich gestaltet werden, manche fremd oder exotisch anmuten, besitzen alle eine gleiche dreiphasige Struktur. Angelika Benedikta-Hirsch.
Die erste Phase ist das Abtrennen von dem Alten. Also es geht ja darum, was Neues zu beginnen, also muss das Alte beendet werden. Die dritte Phase ist das Inbesitznehmen des Neuen, das Beginnen des Neuen. Und das Interessante ist, dass es eine Phase dazwischen gibt, wo das Alte nicht mehr richtig ist und das Neue noch nicht ist. Und das Paradebeispiel für diese Phase dazwischen, das ist die Pubertät. Was das Krisenhafte an diesen Übergangssituationen ist, das ist dieser undefinierbare Übergang, diese Liminalphase, wie sie auch genannt wird, also diese Zeit auf der Grenze, wo ich nicht das eine bin und nicht das andere bin, wo ich in einem Niemandsland bin und man ist nicht Fisch noch Fleisch.
Dann gibt's schöne Musik von unseren Klangfischen. Ja. Und ja. Klangfisch ist die Gemeindeband, die das
und dann beginnt das Abendmahl.
Während bestimmte Regeln für Kinder gelten und auch Erwachsene wissen, was sie zu tun oder zu lassen haben, gibt es für die Zeit zwischen den klar definierten Lebensabschnitten keine klaren Regeln. Alles, was bisher als selbstverständlich galt, alle sozialen Normen werden in Frage gestellt oder boykottiert. Doch die Bewohner dieser Zwischenwelten erleben ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie bilden eine Gemeinschaft Gleicher. Da kann der Treffpunkt auf den Bänken im Park oder im Netz, auch der Jugendkeller einer Gemeinde, eine Communitas mit eigenen Regeln ausprägen.
Und wir treffen uns am Sonntag um 9.15 Uhr in der Sophiensakristei. Da gibt es die Gelegenheit, mit frischen Frisuren und gestylten Outfits.
Der Keller, Jugendtreff der Gemeinde am Weinbergsweg in Berlin-Mitte. 3 Tage vor der Konfirmation erklärt Michael Reinke den 30 Mädchen und Jungen, den Konfirmanden, den Ablauf der kommenden Tage.
Ich glaube, zum großen Teil ist es noch so, dass die Familien sich das wünschen und dass es die Familienkultur ist, dass die Eltern sagen, das gehört zu unserer Familiengeschichte und zu unserer Familie dazu, dass du konfirmiert wirst. Und erstmal der erste Impuls, glaube ich, das Thema in den meisten Fällen von den Eltern gesetzt wird und die Jugendlichen sich darauf einlassen und es in der ersten Zeit maulig ertragen oder mitmachen. Und das im Laufe der Zeit im besten Fall für sich entdecken.
Michael Reinke ist Gemeindepädagoge im Jugendpfarramt in der Gemeinde in Berlin nahe dem Hackeschen Markt. In einer schmalen Straße, die mit reduziert eingerichteten Cafés und kunstgalerieähnlichen Friseurläden die neue Mitte gut repräsentiert, liegt etwas zurückgesetzt die Sophienkirche. Bürgerliches Publikum geht hier zum Gottesdienst, die meisten wohl situiert. Kirche gehört bei vielen irgendwie dazu. Und Jugendweihe ist hier kaum ein Thema. Der Osten der ehemaligen Mauerstadt hat sich gewandelt.
Ich finde es in Mitte eher so war, dass der Großteil der Familien aus einer Richtung kommt, in der die Konfirmation eine Rolle spielt und in der auch viele, zumindest mit einem Elternteil oder von den Großeltern, auch noch volkskirchlich sozialisiert sind oder zumindest eine große Nähe verspüren. Also jetzt hier gerade wir merken es als Gemeinde, dass viele Schüler oder Jugendlichen auch über die evangelischen Schulen zu uns kommen.
Auch der 14-jährige Moritz kommt aus der evangelischen Schule um die Ecke.
Also ich denke, das ist bei den meisten, also für mich kann ich da auch sprechen, eher nicht wirklich ein Entscheidungsprozess ist, sondern eher ein Prozess ist, der automatisch geht, halt auch wenn man vielleicht selbst religiös nicht so überzeugt ist und dann aber halt irgendwie in einer relativ religiösen Familie oder einer christlichen Familie aufwächst, einfach die Konfirmation mitmacht irgendwie, ohne wirklich auch da... Manche vielleicht auch ohne da wirklich hinter zu stehen oder so.
Naja, dass es so eine Art Familientradition ist. Also bei mir war es definitiv nicht so. Bei mir ist es sowieso ein bisschen gespalten. Also mein Vater war eigentlich komplett dagegen. Meine Mutter war so, so. Und dann war das einfach meine Entscheidung eigentlich. Für mich ist auch ein sehr wichtiger Punkt einfach, ja, die Gruppe oder die Leute hier, der Keller. Also ich bin einfach total gerne hier. Für mich ist es auch ein Ort, wo ich einfach hingehen kann und mit Leuten quatschen kann und... Das hat auch die Entscheidung so ein bisschen erleichtert.
Die Familie oder der Keller, also die Gruppe, sind hier die zwei häufigsten Antworten, wenn es um die Motivation zur Konfirmation geht. Aber schöne Nebeneffekte, die gibt es auch.
Ich glaube, es gibt sogar einige Leute, die Konfirmation nur wegen den Geschenken machen, aber dass es gar nicht ihr eigener Wille ist und das ist irgendwie schade, aber naja.
Knapp 3 Jahre Vorbereitungszeit gibt es in der Gemeinde am Weinbergsweg. Das ist im Vergleich zu anderen Gemeinden, die sich auf 1 oder 2 Jahre Konfirmandenunterricht beschränken, eine lange Zeit. Manche Gemeinden bestehen aber auch auf einer Stempelkarte mit Quittierung der Gottesdienstbesuche. Doch bindende Voraussetzung für die Konfirmation ist die Taufe. Das Ja zum Glauben, das die Eltern und Paten mit dem Kind im Arm bei der Taufe gesprochen haben, werden die Kinder jetzt als junge Erwachsene selber sprechen. Jetzt sind sie mindestens 14, damit religionsmündig und können selbst entscheiden, ob und zu welcher Religion sie gehören wollen.
Und letztendlich für viele Familien ist es, glaube ich, auch wirklich dieser klassische Übergangsritus, dass die Familien, die Eltern sich ein Fest wünschen, an dem sie im Prinzip ihre Kinder loslassen und sagen, die Kindheit ist damit abgeschlossen.
Wie der Gottesdienst im Einzelnen abläuft, dazu kommen wir morgen.
Wirklich Angst habe ich eigentlich jetzt nicht. Also ich freue mich einfach auf das, was da... dann kommt und ja, ich glaube, das wird schon irgendwie gut gehen, egal wie schief es geht.
Das geht auch einfach darum, dass man es dann gemacht hat und ich glaube, es geht nicht darum, wie, sondern einfach nur, dass man es gemacht hat.
Jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Ich bin an Sophienkirche. Herzlich willkommen auch Ihnen, den Familien, den Paten, den Freunden und Verwandten. Herzlich willkommen hier am Weinberg zur Konfirmation 2015.
Die Kirche ist übervoll. Alle Bänke und auch die Stühle, die noch zusätzlich in den Kirchraum gestellt wurden, sind besetzt. Kinder rutschen hin und her, Frisuren werden gerichtet und mancher schaut wartend auf die Uhr. Doch jetzt wird es ruhig. Die Gemeinde erhebt sich und die Blicke gehen zur großen Tür. Durch den Mittelgang ziehen die Mädchen und Jungen ein, die heute konfirmiert werden. Manche Jungs sehen in ihren Anzügen jünger aus als noch vor 3 Tagen im Keller. Viele Mädchen, geschminkt und frisiert, älter und fraulich.
Lasst uns einstimmen in das erste Lied, die güldene Sonne.
Der 40-jährige Pfarrer, der sich im Gottesdienst nicht scheut, unterschiedliche Brillengestelle aufzusetzen, um verschiedene Glaubensansätze zu demonstrieren, ist dankbar, dass die Liturgie, die Gottesdienstordnung, ihm einen festen Rahmen für die Konfirmation bietet. Das Niederknien der Jungen und Mädchen vor dem Altar und die anschließende Segnung, bei der der Pfarrer ihnen die Hände auflegt, sind für ihn Gesten, die diese Stunde überhöhen und aus dem alltäglichen Leben herausnehmen. Da hat die Kirche einen Schatz, sagt Michael Reinke, den andere erst entdecken müssen oder eben neu erfinden. Zugegeben, ergänzt er, unsere Rituale haben Mühe, Menschen zu erreichen, die mit der Kirche nichts am Hut haben. Und das ist gerade in Ostdeutschland eine große und wachsende Zahl. Da stehen andere Anbieter schon längst in der Tür, sagt der Pfarrer und lacht.
Ich habe mal mir eine Jugendweihe angeschaut, eine Feier im Friedrichstadtpalast. Und das war auch sehr interessant, wie viele Elemente durchaus Ähnlichkeiten haben mit den religiösen Feiern. Dann war in diesem Fall, kam also ein Sprecher aus dem Himmel runter, so mit einem Lift. Das war fast wie Christus, der auf die Welt kam und der dann also verkündete, dass sie jetzt in eine neue Lebensphase hineinkommen.
Christoph Wulff, Professor für Anthropologie und Erziehung an der Freien Universität in Berlin, bleibt gelassen, wenn es um die Bewertung der vielfältigen Angebote geht, die in multimedialen Shows, festlichen Gottesdiensten, schamanischen Anleihen den Übergang vom Kind zum Erwachsenen gestalten. Er sieht die Ähnlichkeiten zwischen den Ritualen.
Und die ganze Inszenierung ist eine, die weit über das rein Verbale hinausgeht, wo etwas mit der gesamten Existenz gemacht wird, der ganzen Körperlichkeit. Das Gleiche ist natürlich bei einer Konfirmation. Sie findet im Rahmen eines Gottesdienstes statt, also wo durchaus sakrale Elemente sehr stark sind. Und sakrale Elemente haben es auch an sich, dass sie sich sehr stark in die Erinnerung einschreiben.
Na ja, ist doch gut. Bisschen tiefer den Blumenstrauß, einen halben, einen Viertelmeter. Ja, so schön.
Jetzt kommt jetzt werfen.
Ah, da.
So. Für das Schuljahr 2013-2014 zählt die evangelische Kirche 250.000 Konfirmationen. Die katholische Kirche nennt 167.000 Firmungen. Das sind ca. 51% der rund 800.000 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen in Deutschland. Auch wenn manche der gezählten religiösen Übergangsrituale in einer anderen Altersstufe stattfanden. Diese Zahl ist seit 5 Jahren stabil. Auch das Statistische Bundesamt verzeichnet Konfirmationen und Firmungen. Doch Angaben zur Jugendweihe macht das Bundesamt nicht. Man muss sich auf die Zahlen der einzelnen Anbieter verlassen. Der größte Anbieter, der Bundesverband Jugendweihe Deutschland e.V., rechnet im Jahr 2015 mit 36.000 Jugendlichen, also mit 4,5% aller Achtklässler. Beim zweitgrößten Anbieter, dem Humanistischen Verband, haben sich rund 9.000 Jugendliche zur sogenannten Jugendfeier angemeldet. Es bleiben rund 43,5% der Achtklässlerinnen und Achtklässler, die an keinem oder an alternativen Formen eines Übergangsrituals teilnehmen. Die 22-jährige Maud lebt mit ihrer Familie auf einem Hof in Mecklenburg. Familie, das sind Susanne, Mauds Mutter, und Mauds Geschwister Karl und Marla, die alle drei im Haupthaus leben. Maud wohnt ein paar Schritte über den Hof mit ihrem einjährigen Sohn im ehemaligen, jetzt ausgebauten Stall. In der großen Küche des Haupthauses am Esstisch erinnern sich Mutter und Tochter an die Initiation von Maud, die eher ein langer Weg und kein punktuelles Ereignis war. Am Anfang stand ein Wunsch.
Dass es schön wäre, wenn die eine Begleitung hätten von diesem Kind zum Jugendlichsein, die nicht unbedingt mit mir selbst zusammenhängt.
Nein, ich selber wollte mir nichts für meine Kinder ausdenken, ergänzt Susanne Wetzel. Das müssen andere tun, das können die eigenen Eltern nicht übernehmen. Die Biografie der 49-Jährigen bot für die Initiation der Tochter Maud keine direkten Anknüpfungspunkte. Susanne Wetzel wurde 1982 in Schwerin konfirmiert.
Das war eine Kirche im Osten und damit eigentlich die einzige Alternative zu den staatlichen Jugendorganisationen. Ich weiß, dass ich relativ verankert in diesem Glauben war, tatsächlich, also in diesem evangelischen Glauben, und dass es für mich wirklich eine Bedeutung hatte, dass die Konfirmation damals bedeutet hat, festmachen im Glauben. Das habe ich damals wirklich gewollt und gewusst. Und ich habe mich bewusst auch gegen die Jugendweihe entschieden, weil damals das, weiß ich nicht, da gab es so Schlagworte, als Kampfreserve der Partei hat man sich da aufgestellt und wurde sozusagen in die sozialistische Erwachsenenwelt aufgenommen.
Liebe junge Freunde, seid ihr bereit, als junge Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet: Ja, das geloben wir.
Das Bekenntnis zur DDR, zur Freundschaft mit der Sowjetunion, zum Sozialismus, zu Fleiß in Schule und Beruf legten in diesem Jahr 284.000 Jugendliche ab. Sie wurden darauf in 10 Jugendstunden vorbereitet mit Themen wie der Sozialismus, unser Heute und Morgen, was heißt heute revolutionär.
Na, die beiden Alternativen, die so die üblichen sind, sind ja Konfirmation oder Jugendweihe. Und das kam beides für mich gar nicht in Frage. Konfirmation nicht, weil ich nicht kirchlich bin. Und Jugendweihe ist halt so ein Zirkus, den ich gar nicht mitmachen wollte.
Die 22-jährige Maud entschied sich als 13-Jährige für ein Angebot von Elan e.V., einem Verein aus Erfurt.
Das waren 5 Fahrten, in jeder Jahreszeit eine Fahrt. Die gingen ungefähr 1 bis 2 Wochen. Und dann nochmal zum Schluss eine Weihefahrt im nächsten Frühling.
Es ging viel um Mut und Selbsterfahrung, erzählt Maud. Abenteuerreisen, Klettern, Skifahren, aber auch allein sein können. Die Natur war, wie in vielen alternativen Ritualangeboten, Sparringpartner. Doch Maud war vor allem an den Gesprächen interessiert. Was heißt das überhaupt, erwachsen sein? Wie gelingt es, dass das, was ich muss und das, was ich will, sich die Balance halten? Das abschließende Ritual war ein Feuerlauf.
Also ich habe mich während dieses gesamten Ritualablaufs total sicher und gehalten gefühlt und es war total gut.
Im Kreis haben sie um ein Feuer gestanden, das den ganzen Tag gebrannt hat. Dann funkelten nur noch die glühenden Reste. Und nach hat sich jeder aus der Gruppe gelöst und ist über die Glut gelaufen.
Ich glaube, an so einem Ritual ist total wertvoll, dass das, was eigentlich im Innen passiert, so nach außen deutlich macht. Man läuft übers Feuer oder schneidet irgendwelche Sachen durch oder was auch immer, ist eigentlich egal. Hauptsache, man kann das als Bild nehmen für das, was im Innen eigentlich passiert und sich das dadurch viel bewusster machen, dadurch, dass man es bildlich macht.
Wer sich durchs Netz klickt oder den Ratgebermarkt durchforstet, findet zahlreiche Angebote und Möglichkeiten, den Übergang vom Kind zum Erwachsenen zu gestalten. Individuell zugeschnitten, für Mädchen und für Jungen, unterschiedliche Preiskategorien, alles ist vorhanden. Ein ausdifferenzierter Markt ist entstanden, der das Bedürfnis nach lebensmarkierenden Ritualen befriedigen will. Konfirmation und Firmung und auch die Jugendweihe reichen nicht mehr aus. Die Ritualkritik der 1960er Jahre, die vor allem durch die Instrumentalisierung von Ritualen durch die Nationalsozialisten entstanden war und das Stereotype am Ritual ablehnte, hat sich in den 1970er Jahren in eine kritische Begleitung von Ritualen gewandelt. In den darauffolgenden Jahren kommt es zu einer Ausdifferenzierung der Rituale, die im 21. Jahrhundert in Rituale im Überfluss gipfelt. Gesucht wird das individuell zugeschnittene und kreativ gestaltete Ritual zu allen Lebenslagen. Versatzstücke aus der Tradition sind trotzdem zu finden. Und auch der Wunsch bleibt, dass das Ritual in einer unübersichtlichen Zeit eine nicht zu hinterfragende Sicherheit bieten möge. Den Handlungen wird auch in diesen neuen Ritualen ein Sinn zugesprochen, der über das Tun hinausreicht. Doch diese unsichtbare Ressource wird oft dem Einzelnen, nicht einer Gruppe, zugesprochen. Damit passen diese Rituale zur zeitgenössischen Mentalität. Es bleibt die Frage, wenn jeder sein Ritual selbst designt, wo ist dann noch das Ritual?
dass überhaupt in diesem Alter etwas gemacht wird für die Jugendlichen und dass man das Gefühl hat, man muss das machen. Das macht man so, sagen wir. Das ist eigentlich die beste Begründung für ein Ritual. Das hat man schon immer so gemacht, deshalb machen wir das auch.
Die Geschenke, das gemeinsame Essen, die Musik. Viele Elemente gehören zu diesem, das macht man so.
Das erste Mal trinken und nicht selten sich auch betrinken. Das ist eine uralte Form. Das ist sozusagen nicht das Besäufnis bei der Bude um die Ecke auf der Straße, sondern das hat was Kultisches. Das ist Jahrhunderte in unserer germanischen Tradition ist dies Minnetrinken an feierlichen Momenten, das gemeinsame Trinken. Das hat eine ganz hohe Wichtigkeit und deshalb ist auch dieses Entgleitende, was oft eben auch dabei ist, das gehört irgendwie auch dazu. Da muss man sich gar nicht so drüber aufregen.
Also geplant ist, was trinkst du, wie heißt das?
Becks. Also meine Mutter meinte, in ihrer Anwesenheit darf ich eine Flasche Becks trinken. Und meine Schwester meinte, wenn meine Mutter dann nicht da ist, reden wir nochmal. Und
ich weiß, dass bei meiner Schwester die Kinder ihr erstes Bier da offiziell mal trinken durften. Aber dieses Becks ist ja noch mit irgendwas gemischt.
Das ist kein pures Bier, also das ist so ein Gemisch.
Insel Usedom, im kleinen Dorf Puderklar. Anke Möhring, studierte Ökonomin, sitzt mit ihrem 14-jährigen Sohn Malte am Küchentisch. Im Gespräch über Maltes Jugendweihe schauen sich Mutter und Sohn immer wieder an. Nicht um zu kontrollieren, ob auch alles okay ist, was sie so sagen, nein, es gibt eine Nähe zwischen den beiden, die in den Blicken deutlich wird. Als 2009 die Jugendweihe der Tochter Lisa in einer Turnhalle stattfinden soll, mischt Anke Möhring sich ein. Der Ort entsprach einfach nicht dem Anlass, sagt sie. Sie meldet sich beim Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern und organisiert, dass der Festakt im prunkvollen Kaisersaal des Maritimhotels in Heringsdorf vis-à-vis der Küstenpromenade stattfindet. Seitdem organisiert Anke Möhring die Jugendweihen auf der Insel Usedom mit, die hier ausschließlich vom Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern angeboten werden. Auch bei der Jugendweihe von Sohn Malte wird die Mutter den Jugendlichen Urkunden und Blumen überreichen. Bis auf 4 werden alle 18 Mitschülerinnen und Mitschüler von Malte auf der Bühne stehen.
Und ich dem Kind halt auch die Gelegenheit geben wollte, dass mal ein Tag direkt speziell nur für ihn da ist. Es wird ja sich wirklich nur um dieses eine Kind gekümmert und mal richtig gewürdigt.
Fotos hat sie herausgesucht, damit Freunde und Verwandte Maltes Lebensweg erinnern können. Aber auch die Zukunft spielt in ihren Gedanken eine Rolle.
Meiner Erachtens nach eben, dass die Jugendlichen begreifen, dass sie eben einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Dass das auch irgendwo wirklich im Kopf dann auch wie so ein kleiner Hebel umgesetzt wird. Das würde ich mir jetzt halt auch wünschen von der ganzen Veranstaltung. Bis eben waren sie eben doch noch Kind und ach Mensch, du hattest ja Jugendweihe gehabt, du könntest jetzt doch mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen.
Dass die Jugendweihe zu DDR-Zeiten instrumentalisiert wurde, ist für Anke Möhring kein Problem. Familientradition, sagt sie, und verweist außerdem auf die viel tieferen Wurzeln der Jugendweihe.
Das wird auch morgen in der Rede deutlich zur Sprache kommen, dass eben keine Erfindung von der DDR ist. Und da werden Sie ein Raunen in dem Saal hören von den Eltern, die das noch nicht gehört haben.
Ja, die Jugendweihe gibt es ja nicht erst seit DDR-Zeiten, auch wenn es manchmal
der Begriff Jugendweihe taucht 1852 das erste Mal in freireligiösen Kreisen auf. Eduard Balzer, ein aus der evangelischen Kirche ausgetretener Pfarrer und Freidenker, gilt als Gründungsvater. In der Weimarer Republik bekommt die Konfirmationsersatzfeier, wie sie oft genannt wird, vor allem Zulauf aus Freidenkerkreisen und der Arbeiterbewegung. Konfessionslose Jugendliche feiern damit ihre Schulentlassung und den Übergang ins Berufsleben, zu diesem Zeitpunkt mit 14 Jahren. Die Nationalsozialisten verbieten die kommunistischen und sozialdemokratischen Ausformungen der Jugendweihe und führen die Verpflichtung der Jugend ein. Nach Kriegsende wird die Jugendweihe-Tradition der Freidenker und der Arbeiterbewegung vor allem in den westlichen Besatzungsgebieten wieder aufgenommen. Doch als die Jugendweihe ab 1955 in der DDR zum sozialistischen Bekenntnis wird, sinken die Zahlen auf Westseite rapide. Die DDR-Bevölkerung reagiert auf die Einführung der Jugendweihe zunächst verhalten. Jugendweihe und Konfirmation werden oft einfach parallel gefeiert. Doch in den 1960er und 1970er Jahren wird die Weihe zum Selbstläufer. Hauptgrund war, dass ab 1956 der berufliche Erfolg eines Jugendlichen an die Teilnahme an der Jugendweihe gekoppelt war. Formal freiwillig wurden Jugendliche, die sich gegen die Jugendweihe entschieden, fast ausschließlich nicht zur erweiterten Oberschule zugelassen. Abitur und Studium wurden damit unmöglich. Gegen Ende der DDR nehmen 95% der Jugendlichen der 8. Klassen an der Jugendweihe teil.
Dieses Einstellen auf diesen politischen Staat, das hat man als Jugendlicher nicht so bewusst mitbekommen, beziehungsweise man hat das nicht so empfunden. Das war eben so, da hat man sich ja gar keine Gedanken drüber gemacht.
Nach der Wende verzichtet man auf die sozialistischen Inhalte. Die humanistischen Wurzeln der Jugendweihe werden betont. Doch organisatorisch nutzte man gern die vorhandenen Strukturen. Ehemalige SED-Funktionäre wollten das Jugendweihe-Ritual retten oder zumindest weiterhin ein Ritual anbieten, das sich an konfessionslose Familien richtet. Der Bundesverband Jugendweihe Deutschland entsteht und entwickelt sich zum größten Anbieter. Zweitgrößter Anbieter ist der humanistische Verband. Mit dem Namen Jugendfeier grenzt er sich von der jüngsten Geschichte der Jugendweihe deutlich ab. Beide Veranstalter, Jugendweihe Deutschland e.V. und der humanistische Verband, haben ihre größten Marktanteile im Osten der Republik.
Liebe Jugendliche, jetzt ist es endlich soweit. Ihr sitzt im berühmten Berliner Friedrichstadtpalast, ganz vorne vor der größten Showbühne Europas. Und alle Augen sind auf euch gerichtet.
Eine Woche später, nach der Jugendfeier auf Usedom, feiert der humanistische Verband in Berlin, knapp einen Kilometer entfernt von der Sophienkirche, im Friedrichstadtpalast seine Jugendfeier-Auftaktveranstaltung. 400 Mädchen und Jungen werden an diesem Vormittag hier ihre Feier erleben. Ein bombastisches Event, das mit Lasershows, Breakdancern, Bands, Spielszenen aus dem Alltag der Jugendlichen, Videogrußbotschaften von Schauspielern und Politikern, vor allem auch eine logistische Herausforderung ist. In Kleingruppen werden die Mädchen und Jungen kurz vorher in den Ablaufplan eingeweiht.
Wenn dann euer Name aufgerufen wird, ich gehe in der Zwischenzeit schon vor die Säulen, dann bitte, Johnny, einfach die paar Schritte nach vorne kommen, ja, einmal nett lächeln in die Runde sozusagen. Dann werde ich dir eine Rose übergeben, dir nochmal kurz gratulieren. Und dann wirst du von Tänzern oder Tänzerinnen sozusagen nach hinten auf die Bühne gebracht. Da bleiben wir dann im Moment stehen, bis wir wieder runtergehen.
Später werden die Eltern, Geschwister und Großeltern über eine riesige Videoleinwand verfolgen, wie ihrem Kind, Enkel, Bruder oder Schwester vorne auf der Bühne eine Rose überreicht wird. Dann verschwindet es wieder, das Kind, tritt lebensgroß zurück in die Gruppe der anderen Jugendlichen, die wartend am Bühnenrand stehen, teilweise Mitschülerinnen und Mitschüler, teilweise Unbekannte. Jetzt sind sie, so heißt es, aufgenommen in den Kreis der Erwachsenen.
Da ist so eine Spannung, die wir auch bei diesem Feuerlauf so doll gespürt haben, die aber, glaube ich, auch in der normalen Jugendweihe noch mit drinsteckt. Dieses, jetzt passiert irgendein besonders wichtiger Schritt. Ich gehe irgendwo in eine neue Zeit rein.
Und das heißt dann natürlich nicht, dass ich danach, zack, bumm, 100% erwachsen bin. Das Entscheidende ist, wenn es gut gelungen ist, wenn es eine gute Phase der Vorbereitung war und wenn dieses Fest in einer guten Weise gestaltet ist, dann ist wirklich für alle Beteiligten deutlich geworden, dass eine Veränderung stattgefunden hat und dass von heute an wirklich etwas anders ist. Und das kann wirklich eine deutliche Zäsur sein im Leben.
Ich glaube aber, dass oft eine Enttäuschung danach kommt. Dieses, das war's jetzt, wo bin ich denn jetzt, warum bin ich, fühle ich mich immer noch so wie vorher?